Wir sind in unserer Predigtserie, in der Serie Josef, eine traumhafte Geschichte, und heute gehen wir in die vierte Runde von dieser Geschichte. Und wer die Predigten vorher vielleicht verpasst hat, ihr könnt die gerne auf unserem Portal im Web noch nachhören, krishona-frauenfeld.ch, dort ins Archiv, und dann habt ihr alle Predigten entweder als MP3 oder auch als Videostream oder beziehungsweise Videopodcast dann später und könnt euch das nochmal nachhören. Josef, ich finde, das ist eine fantastische Geschichte. Das ist wirklich eine traumhafte Geschichte. Bis ganz Spannendes, ein junger Mann, der einen Traum hat und den wir im Prinzip in der Geschichte begleiten dürfen, bis er seine Bestimmung findet. Und wir sehen, wie Gott an ihm arbeitet, wie Gott an ihm schleift, wie er ihn verändert, wie er ihn immer wieder in Testsituationen bringt und so ihn formt. Ich finde es aber auch faszinierend, dass Josef das zulässt, dass er immer weiter an Gott festhält und dass er nach jedem Test, den er durchlaufen hat, immer weiter an ihm bleibt, und man spürt richtig, er wird reifer, er lernt dazu, bis er nachher auch so weit ist, und das werden wir dann in den nächsten Predigten noch hören, dass er der zweitwichtigste Mann in Ägypten wird, dass er seine ganze Familie, letztendlich das ganze Volk Israel, vor einer Hungersnot rettet und zu seiner Bestimmung findet. Und ich finde, es ist super, dass wir selber lernen dürfen für unser Leben, wo wir in Herausforderungen stehen, wo wir vielleicht so manche Tests erleben, die manchmal völlig unvorhergesehen kommen, auf die man sich gar nicht vorbereiten kann. Und ich denke, dass Josef uns auch ermutigen kann, bereit zu sein, Gott an uns arbeiten zu lassen, damit wir dorthin uns entwickeln, wo er schon lang die Sicht für uns hat. Josef, ganz kurz zusammengefasst, hatte 11 Brüder. Er war so der Lieblingssohn vom Vater. Er hat seine Brüder verpfiffen beim Vater, hat gepetzt, hat einen tollen Traum gehabt, hat einige Probleme mit Stolz gehabt, ist nachher beinahe von seinen Brüdern umgebracht worden. Und nur eine glückliche Wendung hat dazu geführt, dass er in einen Brunnen geworfen wurde, aus dem heraus er dann an eine Karawane verkauft wurde, die auf dem Weg nach Ägypten war. Dort landet er in dem Haus des wichtigsten Verwalters, Potiphar, und dient dort. Und das Spannende finde ich immer, alles, was Josef anfasst, irgendwie, er hat immer gleich Verantwortung. Er ist immer gleich vorne dran irgendwie. Schon im Haus von Potiphar trägt er die Verantwortung fürs Haus, ist dort der Manager, könnte man sagen, und regelt alles. Und vielleicht könnt ihr euch noch daran erinnern, der letzte Satz der Bibellese vom letzten Gottesdienst, der hat eigentlich, so hat man das Gefühl gehabt, nicht zu dem Text gepasst, sondern eher zu dem heutigen. Und zwar hieß der: Und Josef war schön an Gestalt und hübsch von Angesicht. Und ich finde, das ist ja fast schon unverschämt. Der ist eh schon immer vorne der Leiter. Er ist immer der, der irgendwo Verantwortung trägt, der raussticht. Und dann ist er dazu auch noch schön von Gestalt und mit hübschem Angesicht. Und interessant finde ich sogar, diese Schönheit wird dort doppelt betont. Also da heißt es nicht, er sah gut aus, Punkt, sondern er war schön an Gestalt. Also scheinbar gut gebaut, ein stattlicher junger Mann, der Eindruck macht. Und er war sogar noch hübsch von Angesicht. Man könnte fast sagen, man ist schon nahe an Hollywood irgendwo dran. Du hast Erfolgsleute und die sehen gut aus und sind auch noch hübsch und alles, was sie in die Hand nehmen, das gelingt. Aber an der Stelle wird es jetzt kompliziert, weil die Frau von Potiphar hat ein Auge auf ihn geworfen und hat sich in ihn total verschossen. Wen wundert es im Prinzip, wenn man den Mann sich so vorstellt? Aber sie ist verheiratet natürlich gewesen und sie war wohl, kann man annehmen, vernachlässigt von ihrem Mann. Wir lesen nämlich vorher, dass der sich nur noch ums Essen gekümmert hat und um sonst gar nicht mehr, also nicht Haushalt und gar nicht. Und wir lesen auch nachher, dass er immer wieder nicht da ist, dass die Frau allein daheim ist, also sie scheint vernachlässigt gewesen zu sein. Und sie sagt zu Josef: Schlaf mit mir. Und da steht, jeden Tag sagt sie zu Josef: Schlaf mit mir. Also alle Herren, gell, wenn man die Bibel, je nachdem wie man sie auslegt, man könnte sagen, es ist biblisch, jeden Tag. Schlaf mit mir, starte die Bibel an der Stelle. Ja. Und Josef, kann ich mir vorstellen, hat an der Stelle wirklich, wirklich Herausforderungen gehabt. Diese scharfe Frau, die ihn unbedingt ins Bett haben wollte, eher ledig, gut aussehend, erfolgreich und so weiter, der Mann ist nicht da. Die Vorzeichen wären danach gestanden, dass das hätte zu einem Ehebruch kommen können. Aber Josef macht es nicht. Er widersteht immer wieder. Einerseits, weil er die Verantwortung von seinem Herrn sehr ernst nimmt und ihm nicht in den Rücken fallen will. Er will ihn nicht hintergehen. Die Verantwortung, die er hat, ist ihm wichtiger. Aber was ich noch treffender finde, wir lesen in 1. Mose 39, Vers 9, das ist die Argumentation von Josef gegenüber der Frau von Potiphar. Wie könnte ich da ein so großes Unrecht begehen und gegen Gott sündigen? Also es ist nicht nur die Verantwortung und der Anstand und die gesellschaftliche Regel dem Mann gegenüber, sondern er sieht es klar als Sünde gegenüber Gott, wenn er die Ehe bricht. Und da sehen wir schon, Josef lebt klar nach Prinzipien Gottes. Also wenn Gott sagt, und da erinnere ich an die Predigt vom letzten Sonntag, Josef, geh links, dann weiß Josef, er ist gehorsam, er geht nach links. Und er diskutiert nicht und er nutzt nicht Gelegenheiten aus, sondern er nimmt diese Prinzipien wirklich ernst und er hält sich daran. Wie die Geschichte weitergeht, das lasst uns jetzt zusammen miteinander lesen. Potiphars Frau ließ nicht locker. Jeden Tag redete sie auf Josef ein. Er aber hörte nicht darauf und ließ sich nicht von ihr verführen. Einmal kam Josef ins Haus, um wie gewöhnlich seine Arbeit zu tun. Von den Sklaven war gerade niemand anwesend. Da packte sie ihn am Gewand. Komm mit mir ins Bett, drängte sie. Josef riss sich los und ließ sein Gewand in ihrer Hand und floh nach draußen. Ist noch interessant, das Gewand verliert er schon wieder. Wir haben gehört ganz am Anfang, er hat ein buntes Gewand vom Vater, dann hat er es verloren, als er in den Brunnen geworfen würde. Jetzt hier verliert das Gewand wieder. Das ist also etwas ganz Spezielles bei ihm. Potiphars Frau schrie auf, rief nach ihren Dienern und zeigte ihnen Josefs Gewand. Seht, rief sie, mein Mann hat uns einen Hebräer ins Haus gebracht, der jetzt mit uns umspringt, wie er will. Er wollte mich vergewaltigen, aber ich habe laut geschrien. Da lief er schnell davon, doch dieses Gewand hat er bei mir zurückgelassen. Sie behielt Josefs Gewand und wartete, bis ihr Mann nach Hause kam. Ihm erzählte sie dieselbe Geschichte und hielt ihm vor, dieser hebräische Sklave, den du ins Haus geholt hast, der kam zu mir und wollte seinen Spaß mit mir haben. Aber als ich laut zu schreien anfing, ließ er von mir ab und rannte hinaus. Doch sein Gewand blieb bei mir liegen. Schau her! Als Potiphar das hörte, geriet er in Zorn und ließ Josef ins Staatsgefängnis werfen. Was hat Josef falsch gemacht? Was hat Josef falsch gemacht? Nix. Gell? Eigentlich, er hat nichts falsch gemacht und er landet im Gefängnis. Vorher ist er im Brunnen gelandet, jetzt landet er im Gefängnis. Und ich weiß nicht, ist dir vielleicht auch schon mal so gegangen, dass du nichts gemacht hast und dir ist trotzdem irgendwie Ungerechtigkeit widerfahren? Das kommt immer wieder auch bei uns vor und das ist mühsam, damit umzugehen, wenn wir selber auch sowas erleben. Ich habe vor einiger Zeit, vor 3-4 Jahren, hatten wir eine Taufe bei uns und zu unserer Taufe haben wir immer so ein Taufheft erstellt. Und darin haben die Täuflinge ihr Zeugnis, wie sie zum Glauben gekommen sind, warum sie sich taufen lassen und so weiter abgedruckt. Und das haben wir dann bei der Taufe verteilt. Ich habe das blauäugigerweise auf unsere Webseite gestellt, für all diejenigen, die an der Taufe nicht dabei sein konnten, dass sie sich das runterladen können und das Zeugnis lesen können. Eine dieser Täuflinge ist ins Bernbiet gezogen, hat sich dort für einen Job beworben und wie das Chefs halt heute so machen, googeln die natürlich den Mitarbeiter und das spricht jetzt für unsere Webseite. Eine der ersten Anzeigen, die der Chef gefunden hat, ist das Taufheft der Krishona Frauenfeld und er liest, wie die Person zum Glauben gekommen ist. Er sagt ihr, sorry, aber den Job, das ist nichts für Sie, denn wir wollen niemanden haben, der in einer Sekte da irgendwie mit dabei ist. Und sie hat den Job nicht gekriegt, wegen meinem Platzieren von ihrem Taufzeugnis. Und das ist nicht in Saudi-Arabien passiert, sondern das ist in der Schweiz passiert, dass sie den Job deshalb nicht kriegt. Da kann man sagen, ich kann nichts dafür, mir passiert Ungerechtigkeit. Und weil Ungerechtigkeit, die einem passiert, aber wenn man nichts dafür kann, dann ist das eine große Herausforderung für unser Herz. Wie gehen wir jetzt damit um? Was macht das jetzt mit uns, wenn wir sowas erlebt haben? Wenn du für eine Vergewaltigung angeklagt werden würdest, die du nicht begangen hast, und du landest am Schluss im Gefängnis, wie würdest du damit umgehen? Was macht das mit deinem Inneren? Was macht das mit deinem Herz? Und er, was muss man bei Josef noch sagen, er sitzt in einer Zelle. Wir wissen, wie die Geschichte ausgeht. Er weiß nicht, wie die Geschichte ausgeht. Er sitzt unschuldig für etwas, was er nicht getan hat, wo er stark geblieben ist, in der Zelle. Und an der Stelle möchte ich euch jetzt lesen, wie der Text weitergeht. Das ist so schön. Das ist so ein krasses Aber. Aber der Herr hielt weiter zu Josef. Er stand ihm bei und sorgte dafür, dass der Gefängnisverwalter ihm wohlgesinnt war. Josef wurde bald darauf von ihm zum Aufseher über die Gefangenen ernannt. Er war nun verantwortlich für alles, was im Gefängnis geschah. Der Verwalter brauchte sich um nichts mehr zu kümmern. Er vertraute Josef völlig, weil er sah, dass der Herr ihm half und ihm Erfolg schenkte. Ich finde das so schön. Das hat mit dem Verhalten von Josef erstmal überhaupt nichts zu tun. Aber der Herr. Also in der Bedrängnis, in dieser Ungerechtigkeit, die er erlebt hat, da agiert der Herr. Aber der Herr steht ihm bei und er hilft ihm. Und er kommt schon wieder zur Verantwortung. Er managt das ganze Gefängnis, hat alles im Griff. Er muss eine unglaubliche, vertrauenswürdige Person gewesen sein, dass er schon wieder die Verantwortung an der Stelle trägt. Man könnte jetzt sagen, ja, cooler Arbeitsplatz im Gefängnis. Auch wenn er der entscheidende Mann dort ist, aber trotzdem wird das für ihn schwierig gewesen sein. Josef hat in der Zwischenzeit Gehorsam gelernt. Das war dieser Erfolgstest. Er hat gelernt, dass er auch in schwierigen Situationen von Gott begleitet wird. Das war der Verlierertest. Er hat seinen Stolz, das kann man sicherlich jetzt an der Stelle sehen, abgelegt. Er hat den Stolztest bestanden und jetzt steht er in diesem Belastungstest. Und ich habe wieder ein kurzes Video über mögliche Gedanken, wie es Josef jetzt mitten in diesem Belastungstest wohl gegangen ist.
Gott, was soll das? Ich habe nichts falsch gemacht. Ich habe Potiphas Frau nicht angerührt. Das ist doch seine Frau und ich bin nur sein Verwalter. Ich werde hier sterben, weil ich alles richtig gemacht habe. Habe ich meine Lektion nicht gelernt, huh? Als mich meine Brüder als Sklaven verkauft haben? Wegen ihnen komme ich jetzt hier um. Gott, was machst du mit mir? Warum um alles in der Welt sitze ich hier? Ich habe doch nur versucht, dir treu zu sein. Mich richtig zu verhalten. Echt. Gott. Okay, ich lasse los. Ich kann nicht mehr. Ich weiß nicht weshalb. Ich versuche es.
Das ist jetzt kein Bibeltext, das sind einfach mögliche Gedanken, die Josef zu der Zeit gehabt haben könnte. Wie geht es uns, wie geht es unserem Herz, wenn wir in Bedrängnis sind, wenn wir in Situationen sind, wo wir nicht weiterkommen? Wird das Herz hart oder sagen wir, wie er jetzt auch formuliert hat, ich vertraue dir, ich gehe weiter? Ich glaube, dass Gott mit solchen Bedrängnissen, Bedrängnissen, mit solchen Schwierigkeiten an uns arbeitet, dass er unseren Charakter dabei formt, dass er Dinge wegschlägt wie ein Bildhauer, um das Bild zu bekommen, das er schon vorher vor sich hat. Und das ist die Frage, enden wir in unseren Gedanken genauso wie er und sagen, ich vertraue dir, oder wird unser Herz hart und verbittert und verbissen, weil wir in diesen schwierigen Prüfungssituationen stecken? Sind wir gehorsam, auch dann, wenn wir in solchen Situationen sind? Und ist für uns dann immer noch klar, Gott ist der Herr? Ich möchte euch das an einem Beispiel erklären, und zwar an der Knoblauch AG. Bei der Knoblauch AG gibt es einmal den CEO, das bin ich, also der Geschäftsführer, ich bin hier der Verantwortliche und verschiedene Lebensbereiche von mir. Und es gab eine Zeit in meinem Leben, da habe ich ganz bewusst den Chefposten abgegeben und habe ich mal mit dem Dreieck da symbolisiert, Gott die Herrschaft abgegeben. Er ist der Eigentümer von meinem Leben und letztendlich ist er derjenige, der Verantwortung trägt. Und ich bin der CEO, der Geschäftsführer, der einfach die verschiedenen Lebensbereiche, Ehe, Geld, Zeit, Gaben und so weiter entsprechend regelt. Und für einen Geschäftsführer ist es ja eigentlich völlig klar, wenn ich schwere Entscheidungen mit hoher Tragweite treffen will, dann werde ich mich an den Eigentümer wenden. Und dann werde ich den Eigentümer fragen, was denkst du denn darüber? Und wo meinst du, sollen wir hingehen? Also das würde ich machen, wenn mir mein Posten lieb wäre und ich einfach selber entscheiden. Also ich frage den, der über mir steht, in wichtigen, in schwierigen Entscheidungen, was würdest du machen, was ist wichtig? Und jetzt versetzt euch mal in den Eigentümer der Firma. Welchem CEO, welchem Geschäftsführer würdest du, oder wie müsste der sein, dass du ihm möglichst viel Verantwortung abgeben könntest? Oder wenn du vielleicht mehrere Firmen hast, welchem Geschäftsführer würdest du alle Ressourcen zur Verfügung stellen, würdest ihm alle Türen öffnen? Also ich würde sagen, das ist derjenige, der im Sinne des Besitzers handelt, der verstanden hat, worum geht's dem Besitzer und was will der Besitzer wirklich. Und wenn ich entsprechend richtig entscheide, dann werden mir alle Türen offen stehen, weil das ist ja das, was der Besitzer will von mir als Geschäftsführer. Also wenn Gott will, dass alle Menschen Jesus kennenlernen, wenn du bereit bist, dich zu investieren, dein Potenzial ihm zur Verfügung zu stellen, dass dieses Ziel erreicht werden kann, dann bin ich sicher, dass Gott dir Ressourcen zur Verfügung stellen wird, damit sein Ziel durch deine Mitarbeit dann auch erreicht werden kann. Wie reagiert Josef jetzt im Gefängnis? Wie geht's ihm dort weiter? Ich möchte euch eine Formel aus der Bibel zeigen, die nicht einfach ist, aber die helfen wird, Charakter zu bilden. Mir würden vielleicht lieber sagen, komm, ich gehe zu einem vollmächtigen Bruder, der legt die Hand auf mich und der salbt mich mit tollem Charakter. Und dann ist die Sache schon geregelt. Aber leider ist es nicht so einfach, sondern Paulus formuliert das folgendermaßen. Mehr noch, wir rühmen uns ebenso unserer Bedrängnis. Wir rühmen uns unserer Bedrängnis, denn wir wissen, dass Bedrängnis Geduld bewirkt. Geduld, aber Bewährung, und das Wort Bewährung kann man auch mit Charakter übersetzen, und Bewährung, aber Hoffnung. Also es gibt diese vier Schritte von Bedrängnis zu Geduld, dann zu Charakter und dann auch zur Hoffnung. Und ich möchte mit euch diese vier Schritte jetzt durchgehen und beginne gerade als allererstes mit der Bedrängnis. Manchmal ist die Bibel echt komisch irgendwie. Es geht schwer los. Wir rühmen uns unserer Bedrängnis. Also man könnte sich irgendwie fragen, ist der Paulus ein Masochist irgendwie so? Wir rühmen uns unserer Bedrängnis und ja, es ist schwer und ich freue mich. Und also der irgendwie scheint etwas nicht ganz richtig bei ihm zu sein, wenn er sich der Bedrängnis sogar rühmt. Und das Verrückte ist, Jesus sagt fast dasselbe. Ich lese euch das so vor aus Johannes 16, Vers 33, da sagt Jesus, Dies habe ich zu euch geredet, damit ihr in mir Frieden habt. In der Welt habt ihr Bedrängnis, aber seid guten Mutes, ich habe die Bedrängnis überwunden. Also beim zweiten Teil, da sagen wir alle, ja, da bin ich dabei, gell? Seid guten Mutes, ein schöner Sonntagmorgen und da bin ich mit dabei. Aber diese Bedrängnis aushalten und das Herz nicht verhärten lassen in dieser Phase des Bedrängnisses, das ist schwierig. Es ist halt nicht immer so, dass man in den Ferien auf die Seychellen und in die Karibik und was weiß ich wo fährt, sondern macht vielleicht im Thurgau-Hinterland Ferien oder auf dem Sentis oder im Emmental. Oder es ist nicht immer so, dass wir 5 Millionen auf dem Konto haben, sondern manchmal müssen wir echt irgendwie gucken, dass wir die Sache noch geregelt kriegen. Also es ist nicht immer einfach. Und ich lese euch jetzt nochmal einen Vers vor, der in die gleiche Richtung geht. Und zwar der Bruder von Jesus sagt Folgendes. Liebe Brüder und Schwestern, betrachtet es als besonderen Grund zur Freude, wenn euer Glaube immer wieder hart auf die Probe gestellt wird. Ja, was hat denn der geraucht? Also das ist ja, also unserem normalen Verstand fällt das total schwer. Wie kann man sowas sagen? Und ich glaube, wir müssen einfach akzeptieren, wir müssen lernen, dass Gott solche Situationen der Bedrängnis braucht, um an uns zu arbeiten, wie dieser Bildhauer, der die Skulptur entsprechend formt. Unsere Gefängnisse, um das auf uns runterzubrechen, sehen vielleicht anders aus. Wir wünschen uns vielleicht schon lange, du wünschst dir vielleicht schon lange einen Partner fürs Leben. Und es ergibt sich einfach nicht, du findest ihn nicht. Oder du wünschst dir schon lange ein Kind und es klappt einfach nicht und es funktioniert nicht. Du bist vielleicht arbeitslos und du fragst dich, wie soll das weitergehen und was sind die nächsten Schritte bei mir? Vielleicht eine Beziehung, die am Zerbrechen ist und du weißt nicht, wie soll ich das kitten, wie soll ich damit umgehen? Du suchst vielleicht Heilung für ein körperliches Leiden. Also es gibt so viele verschiedene Arten, wie wir in diesen Druck, in diese Bedrängnis kommen können. Und wenn wir bei Josef sehen, das ging nicht schnell vorbei. Zwischen seinem Traum und seiner Berufung liegen 13 Jahre. 13 Jahre hat das gedauert, bis er soweit war. Paulus hat viele Jahre in der Gemeinde gedient, bis er die ersten Gemeinden gegründet hat. David musste 13 Jahre warten, bis Saul als König weg war. Abraham hat 25 Jahre gewartet. Mose hat 40 Jahre gewartet in der Wüste. Und ein Großteil des Volkes Israels ist gar nicht in die Bestimmung gekommen, weil sie entsprechend nicht gewartet haben, gehandelt und es da entsprechend gehandelt haben. Also da braucht's Zeit, da braucht's Geduld, da braucht's Aushalten in so einer Situation. Und wenn du dich weigerst, in so einem Charaktertest, in so einem Belastungstest zu bestehen und dazuzulernen, dann wirst du immer wieder an der gleichen Stelle rauskommen. Wenn du sagst, ich will Vergebung lernen und Vergebung ist gut, aber eigentlich könnte der auch den ersten Schritt machen und das ist wirklich so mühsam, wenn er auf mich zukommt dann und irgendwie und du bist wieder am gleichen Punkt und du hast nicht gelernt oder du sagst, ja komm, ich weiß, der Zehnte, der Uwe hat uns Feuer unterm Hintern gemacht vor 2 Wochen, sollte ich eigentlich machen, aber es langt irgendwie nicht und ich wollte doch noch und die Kamera und sonst und irgendwie was und du stehst wieder an der gleichen Stelle. Menschen, die in unsere Gemeinde kommen, sagen, es gab Stress in der Gemeinde, wo ich war mit dem Leitungsteam und das Leitungsteam, das war mühsam und irgendwie ging es nicht mehr und jetzt bin ich hier und du bist an der gleichen Stelle und dreimal darfst raten, was in unserer Gemeinde vielleicht passieren wird, wenn das nicht wirklich aufgearbeitet und gelernt ist. Also wenn wir uns dem nicht stellen, dann kommen wir immer wieder am gleichen Punkt raus und dann kommen wir eben nicht entsprechend weiter und können die Berufung wirklich ergreifen, die Jesus für uns hat. Und wenn du das nicht lernst, dann wirst du mit 60, mit 70, mit 80, mit 100, je nachdem wie alt du wirst, immer noch an der gleichen Stelle stehen. Und das sind die 13 Jahre, die Josef gebraucht hat, um das zu lernen. Eine relativ kurze Zeit. Ich sage eine relativ kurze Zeit. Denn der nächste Punkt ist Geduld. Also wir haben in dem Vers gelesen, Bedrängnis führt zu Geduld. Und 13 Jahre, da hatte er genug Gelegenheit dazu. Herr, schenkt mir Geduld, aber schnell, gell? ist so die Denke bei uns. Geduld lernen ist obermühsam. Also wenn ich so eine Schlange im Einkaufen, kennt ihr alle, gell? Und das ist, finde ich, schrecklich, wenn du da ewig stehen musst und du verdödelst deine Zeit irgendwie. Und ich versuche das immer strategisch zu regeln und zu gucken, wo ist die kürzeste Schlange und was händ die Leute alle im Ding drin, da im Einkaufswagen. Und hast noch drei Rentner vor dir, die dann alle mit dem Kleingeld abzählen, noch ewig brauchen und so. Und du siehst dann so ungefähr, oder manchmal sieht man die Kassiererin, das ist Flotti, da geht zügig und du stellst dich an der Reihe. Und kennst du den Einkaufsschlangenfluch? Also ich erlebe den immer wieder, den Einkaufsschlangenfluch. Ich stehe eine Position vor der Kassiererin und die Person vor mir hat irgendetwas, wo das Schildli verknickert ist der Laser kann es nicht lesen oder das Schildli fehlt ganz und du musst erst irgendwo anrufen und du brauchst einfach ewig Zeit. Ewig Zeit. Das ist nichts mit Geduld lernen. Das macht einen verrückt irgendwie. Und ich glaube, das ist bei uns auch genauso, wenn es um Geduld geht, der Fall. Es kommt darauf an, ärgern wir uns über die Situation, über diese Person vor mir oder den Depp, der das Schildli so doof hingeklebt hat, oder lernen wir Gelassenheit, anständig mit den Leuten umzugehen, die bei uns in der Reihe sind, anständig mit der Kassiererin umzugehen, anständig mit der Frau umzugehen, wenn ich heimkomme und vielleicht geladen bin. Diese Herausforderungen, die führen uns zu Geduld, die helfen uns zu lernen. Und man muss sagen, Josef war ja wirklich geschickt. Das war kein Organisationsvollpfosten irgendwie, sondern der war immer irgendwie vorne gleich dran. Und trotzdem hat er immer wieder lernen müssen und hat Gott ihn immer wieder in solche Tests geführt. Wir sehen jetzt in der Situation, wie Gott seinen Charakter ändert. Ich fasse das kurz zusammen. Als er im Gefängnis ist, ist noch ein Bäcker im Gefängnis und dann ist noch ein Mundschenk im Gefängnis. Und die haben beide einen Traum. Und wenn es um Träume geht, da ist ja Josef mittlerweile schon Spezialist. Und er deutet ihnen die Träume. Er sagt dem Bäcker, morgen wirst du hingerichtet werden. Das bedeutet dein Traum. Und der Mundschenk, ihm kann er sagen, morgen wirst du wieder in den alten Job, den du hattest, zurückgesetzt werden. Und natürlich überlegt sich Josef, wie nutze ich jetzt die Chance? Und wir merken, er beginnt die Situation selbst in die Hand zu nehmen. Er überlegt sich, was macht Sinn in der Situation? Und er redet dann mit dem Mundschenk und sagt, wenn du raus bist, dann bitte denk an mich und sag dem Pharao, hier ist einer und hol mich hier raus. Also er selber greift jetzt Initiative und sagt, 1. Mose 40, Vers 14, aber denk an mich, wenn es dir wieder gut geht. Erzähl dem Pharao von mir und bitte ihn, mich hier herauszuholen. In der Situation vertraut er jetzt nicht unbedingt auf Gott, sondern er vertraut auf den Mundschenk und sagt ihm, wenn du draußen bist, dann bitte hol mich hier raus. Und dann das Verrückte, der Mundschenk kommt aus dem Gefängnis heraus und da steht einfach nur ganz lapidar, doch der Mundschenk dachte nicht mehr an Josef und vergaß ihn einfach. Ja, super. Jetzt habe ich mich auf den verlassen und auf den gezählt und der vergisst mich einfach. Und ganz interessant ist, dann später hat der Pharao einen Traum, da geht es um die 7 fetten Kühe, die 7 mageren Kühe, keiner kann den Traum auslegen und so weiter. Und der Mundschenk ist irgendwie mit dem Pharao zusammen und Mensch, da war doch einer. Ich kenne einen, der kann die Träume deuten. Und dann holt er Josef aus dem Gefängnis. Und es steht auch dort an der Stelle, es sind 2 Jahre vergangen, bis der Mundschenk dran gedacht hat und ihn mit dem Pharao in Kontakt gebracht hat. 2 Jahre. Jetzt können wir uns überlegen, wer hat dem Pharao den Traum über die mageren und über die reichen Jahre geschenkt? Ich würde sagen Gott. Warum hat Gott dem Pharao diesen Traum nicht 2 Tage danach geschenkt, sondern 2 Jahre danach? Ich glaube, weil Josef einfach noch zu lernen hatte. Und ich glaube nicht, dass das eine Strafe von Gott war, sondern ich glaube, dass es eine Art Erziehung für den Josef war, wirklich ganz auf Gott zu vertrauen. Gib jemand, der nicht charakterlich reif ist und stark ist, gib dem viel Macht und viel Geld und eine hohe Position. Kannst du sagen, das geht 100% schief. Das wusste Gott. Und er hat Josef die Zeit gelassen, um noch weiter Geduld an der Stelle zu lernen. Aus der Geduld erwächst jetzt Charakter. Und Josef arbeitete an seinem Charakter und wir sehen das jetzt, wie unterschiedlich er mit dem Mundschenk umgegangen ist und wie er dann mit dem Pharao umgeht. Ich möchte nochmal zurückblenden, was Jesus bei dem Mundschenk, was Josef bei dem Mundschenk gesagt hat. Ich weiß, was der Traum bedeutet, sagt Josef. Aber denk an mich, wenn es dir wieder gut geht. Erzähl dem Pharao von mir und bitte ihn, mich hier herauszuholen. Ich wurde aus dem Land der Hebräer geführt und auch hier in Ägypten habe ich nichts Verbotenes getan. Ich sitze unschuldig im Gefängnis. Also, um wen geht's da? Um Josef, um mich. An der Stelle, wo er mit dem Mundschenk am Ball ist. Das ist ganz klar. Und dann 2 Jahre später, wenn er dem Pharao den Traum auslegt, sagt er Folgendes. Können wir jetzt gerade miteinander lesen? Ich selbst kann das nicht, erwiderte Josef. Aber Gott wird dir sicher eine gute Antwort geben. Gott sagt dir, was er tun wird. Wo ist das Ich geblieben? Das Ich ist verschwunden. Und Gott steht im Zentrum seiner Rede. Und ich finde, das ist ein klares Zeichen dafür, wie Gott in dieser Bedrängnis ihm Geduld und Charakter beibringt, dass er wirklich auf Gott schaut und dass Gott die erste Priorität hat. Und ich glaube, das ist eine gute Ermutigung für uns selber auch, dass wir uns bewusst machen, Gott ist derjenige, der es im Griff hat. Gott ist derjenige, auch wenn ich in Bedrängnis bin, auch wenn Geduld lernen mühsam ist, er hat es im Griff. Und er lässt mich in der Situation auch nicht alleine sitzen, sondern er ist immer der absolut souveräne, Allmächtige, der am Ball ist. Ich bin überzeugt davon, wenn du Gott an deinem Charakter arbeiten lässt, wenn du darauf achtest, dass dein Herz nicht hart wird, sondern weich ist, sodass er es formen kann, dass er dich immer weiter in das Bild verändern wird, das er vor dir hatte, von dir hat. Und am Schluss kommen wir dann zu der Hoffnung. Das ist der letzte Punkt, den Paulus an der Stelle nennt. Josef hat gelernt, und er hat keine Opfermentalität entwickelt. Alle anderen sind schuld. Er übernimmt Verantwortung. Sein Charakter ist gewachsen. Schwächen hat er ablegen dürfen. Er hat die richtige Perspektive gewinnen dürfen. Und er weiß jetzt, Gott ist treu. Gott hält mich. Und das gibt ihm Hoffnung. Das sehen wir. Ich lese euch den Vers Römer 5, Vers 5, den Abschluss von diesem Viererschritt. Da heißt es, und in unserer Hoffnung werden wir nicht enttäuscht. Also Gott lässt uns nicht sitzen, wenn wir in der Bedrängnis sind. Wenn wir nicht mehr meinen, weiter zu können. Wenn wir keinen Ausweg sehen. Die Hoffnung wartet auf uns, wenn wir Geduld lernen und bereit sind, dass Gott an uns feilen darf. Und wir dürfen uns freuen und andere um uns herum dürfen sich freuen, wenn wir Charakter entwickeln, der Gott ähnlich, der dem Bild, das Gott vor uns hat, ähnlich ist. Und das Resultat ist Hoffnung, die wir verströmen, die wir weitergeben dürfen. Und ich glaube, das ist auch etwas, das Josef, das viele um Josef herum gespürt haben. Der Mann ist nicht depressiv geworden und hat den Kopf in den Sand gesteckt, sondern der hat Hoffnung, der sieht weiter, der hat Mut, der packt an, der gibt nicht auf. Und ich glaube, das sind alles Dinge, die uns in unserem persönlichen Leben auch ganz konkret weiterhelfen können. Ich möchte noch für uns beten. Herr Jesus, ich danke dir dafür, dass du an uns arbeitest, dass du uns veränderst und dass du unseren Charakter schleifst. Und wir alle wissen aus Erfahrung, dass das oftmals nicht angenehm ist, dass Situationen der Bedrängnis mühsam sind und dass wir manchmal am liebsten aus diesen Situationen fliehen würden. Und ich bete darum, Herr Jesus, dass du uns ganz fest an deiner Hand hältst, dass wir nicht loslassen, dass wir bei dir bleiben und dass wir uns verändern lassen von dir in das Bild, das du von uns hast. Und ich bete darum, dass du uns viel anvertrauen kannst, dass wir gute Dinge, große Dinge für dich bewegen dürfen. Du sagst, wer im Kleinen treu ist, den werde ich über Großes setzen. Und wir wollen treu sein, wir wollen lernen. Und ich bete darum, dass du uns in dieser Woche ganz konkret hilfst. Und so möchte ich euch jetzt segnen im Namen von unserem großen, mächtigen Herrn und Heiland. Im Namen des Vaters, der nur Gutes mit dir vorhat. Und ich segne dich im Namen vom Sohn, von Jesus, der mit seinem Vater eins ist und der seine liebende Hand nach dir ausstreckt und dich greift und festhält. Und ich segne dich im Namen vom Heiligen Geist und von all den guten Gaben, die er dir schenkt. Ich segne dich, dass sie in dieser Woche zum Tragen kommen dürfen und du sehen kannst, wie wunderbar er zu dir steht. So segne dich der dreieinige Gott. Amen.